am Witte vom Dach.
Da das haut den Uwe Jun, Politikwissenschaftler von der Uni Trier, dem er aus dem SWR-Studio zugeschaltet ist. Wo genau, wie sich zu Mainz, so war es, zu Mainz, dass man zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Professor Jun.
Guten Morgen, wünsche ich.
Können wir davon ausgehen, beziehungsweise gehen Sie davon aus, dass Deutschland in Zukunft von einer schwarz-roten Bundesregierung geführt werden wird?
Es ist jedenfalls die einzige Konstellation, die jetzt übrig geblieben ist, die mehrheitsfähig wäre als Zwei-Parteien-Konstellation. Das heißt also, CDU, CSU und SPD sind nun gehalten, eine Koalition zu bilden, die 4 Jahre halten möge. Und das allerdings wird nicht ganz einfach werden, denn programmatisch, inhaltlich liegen CDU, CSU auf der einen Seite und die SPD auf der anderen Seite recht weit auseinander. Das ist zwar die Wunschkonstellation sogar für Friedrich Merz gewesen, auch für Markus Söder, den CSU-Chef. Dennoch wissen beide, dass in Fragen der Wirtschaftspolitik, der Migrationspolitik, aber selbst in außen- und europapolitischen Fragen CDU, CSU und SPD hier auf Kompromisse angewiesen sind und beide Parteien sich in letzter Zeit eher voneinander entfernt haben, als aufeinander zubewegt haben.
Das heißt, die Regierungsbildung bis Ostern abschließen zu wollen, das ist ja das Ziel von Friedrich Merz, das könnte sportlich werden.
Ja, das wird sicherlich eine Herausforderung. Man darf gespannt sein, wie die Sozialdemokraten sich inhaltlich und personell nun neu aufstellen und welche Forderungen sie stellen. Sie wissen ja, dass ohne sie eine Mehrheitsbildung nicht möglich ist, jedenfalls nicht in einer Zweierkonstellation. Und das bringt sie in gar nicht mal so eine schlechte Position. Es wirkt zwar zunächst so, als seien die Sozialdemokraten der klare Wahlverlierer, aber die Sozialdemokratische Partei, die ja seit 1998 fast durchgehend regiert und damit übrigens wieder einen vollständigen Regierungswechsel am Ende nicht herbeiführen kann, also mit dazu beiträgt, dass es wieder keinen vollständigen Regierungswechsel gibt, die hat immer noch großes Selbstbewusstsein und das wird sicherlich auch zum Tragen kommen.
Es gibt die programmatischen Unterschiede zwischen CDU und SPD und es gibt auch die relativ knappe Mehrheit von nur 12 Mandaten für beide Parteien zusammen im nächsten Bundestag. Ist das ausreichend?
Das müsste ausreichend sein. Da sehe ich nicht das Problem. Die Frage wird nur sein, wo findet man die Kompromisse, wie schnell findet man die Kompromisse und wie stabil am Ende werden diese Kompromisse sein. Wenn man das erstmal geschafft hat und die Frage wird ja auch sein, wird die SPD darüber ihre Mitglieder abstimmen lassen und bei den SPD-Mitgliedern ist Friedrich Merz nicht allzu populär. Also findet man am Ende eben die nötigen Kompromisse, wenn das einmal gefunden ist, dann wäre ich optimistisch, dass man auch die 4 Jahre durchhalten könnte bei 12 Stimmen Mehrheit.
Das Wahlergebnis zeigt deutlich, dass die Wähler einen Politikwechsel wünschten. Das ist natürlich die Frage, ob das mit der SPD überhaupt möglich sein wird.
Das wollte ich gerade andeuten. Das wird jetzt kein echter Regierungswechsel. Wir werden nach wie vor eben die Politik sehen, zum Teil, die wir vorher gesehen haben. Warum sollte jetzt die SPD sich grundlegend verändern? Sie regiert ja seit 1998 mit einer kurzen Pause von zwischen 2009 und 2013. Und sie wird von Friedrich Merz einfordern, dass es auch bestimmte Kontinuitäten gibt.
Ist die Regierungsbeteiligung für die SPD Fluch oder Segen?
Das ist genau die Frage, die man jetzt auch in der Sozialdemokratie beantworten muss. Wir sehen ja einen eigentlich jetzt mehr als 2 Jahrzehnte währenden Niedergangsprozess der Sozialdemokraten mit einem vorläufigen Tiefpunkt gestern Abend nur noch gut 16%. Die Partei, die einst bei 40% unter Gerhard Schröder gestartet war. Und diesen Niedergangsprozess zu analysieren, was sind die Gründe, das wird sicherlich jetzt auch die Sozialdemokratie noch nebenbei beschäftigen, neben möglichen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Und vielleicht kommt man ja tatsächlich zu dem Ergebnis, dass auch die Regierungsbeteiligung ein wesentlicher Grund für diesen Niedergang ist. Und mal sehen, welche Schlussfolgerungen man dann zieht bei der Sozialdemokratie.
Die SPD möchte, so scheint es, ihren Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil zum neuen Fraktionschef bestimmen. Das klingt ja auch nicht nach einer großen personellen Erneuerung. Hat Sie dieser Vorschlag, diese Absicht überrascht?
Nein, Lars Klingbeil spielt ja eine große Rolle in der Partei als Parteivorsitzender und Rolf Mützenich, der bis vor kurzem oder jetzt noch Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag dann war, das hieß es auch schon nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stehen und Klingbeil wäre sicherlich da ein Kandidat, der die nötige Erfahrung mitbringt.
Und Boris Pistorius wird der starke Mann der SPD in der Regierung, sollte sie dann zusammenfinden?
Sicherlich wird Boris Pistorius, sollte es dann eine Koalition mit der Union geben, eine wichtige Rolle spielen. Und er wird sicherlich dann, wenn man sich für eine solche Koalition entscheidet, auch gerade in der auswärtigen und in der Verteidigungspolitik eine bedeutsame Figur werden, ja.
Welche Rolle wird die AfD in Zukunft spielen als größte Oppositionspartei? Alice Weidel hat gestern in einem Interview den alten Gauland-Satz "Wir werden sie jagen" wieder einmal ausgegraben. Ist das das, was zu erwarten ist?
Ja, das ist zu erwarten. Wir werden sehen, dass die AfD noch selbstbewusster auftritt, dass sie noch mehr versuchen wird, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, dass sie noch klarer ihre Positionen im Deutschen Bundestag vertreten wird und dass insgesamt der Wettbewerb dadurch noch polarisierter werden wird.
Was wird bei den Grünen passieren in personeller Hinsicht? Wird Robert Habeck eine wichtige Rolle weiterhin spielen können?
Robert Habeck hat gesagt, dass sollte es nicht für ein Regierungsamt reichen, er vermutlich sich zurückziehen wird und dann in der Opposition, und im Moment sieht es ja nach Opposition für die Grünen aus, dann keine große Rolle mehr spielen wird. Das heißt also, dass er vermutlich in der neuen Fraktion, in der neuen Politik der Grünen dann keine bedeutsame Rolle mehr einnehmen wird. Jedenfalls so seine eigene Ankündigung, sollte es für eine Regierungsbeteiligung nicht reichen.
Was bedeutet das für Annalena Baerbock?
Sie hätte sicherlich dann die Möglichkeit, als Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag für die Grünen zu wirken. Vielleicht dann an der Seite, neben ihr wird dann noch ein Mann vermutlich, bei den Grünen ist das ja immer paritätisch besetzt, wirken. Aber sie gehört dann sicherlich zu den Führungskraft, die dann die Grünen im Deutschen Bundestag in der nächsten Legislatur bestimmen wird.
Die Linke hat für die eigentlich größte Überraschung gesorgt gestern. Sie scheint ja besonders bei jungen Wählern gut angekommen zu sein. Das zeigt auch, dass TikTok eine sehr wichtige Rolle in diesem Wahlkampf gespielt hat. Ist das eine der Hauptlektionen, die aus diesem Wahlkampf zu ziehen ist? Denn auch die AfD hat ja sehr stark davon profitiert.
Ja, es ist sicherlich eine der Lehren. Wir sehen, dass eben soziale Netzwerke immer bedeutsamer werden. Auch, dass sie eben den jungen Leuten bei ihrer Entscheidungsfindung dann entsprechende Einflussnahmen gewähren. Also umgekehrt, die Einflussnahme geht von den sozialen Netzwerken gegenüber den jungen Leuten aus. Und die jungen Leute, sie sind eben durch solche Botschaften, die emotional dargestellt werden, die entsprechende Bilder bereitstellen und die manchmal auch etwas schriller sind, dann zu beeindrucken. Und die Linke hat unter anderem eben dadurch, dass ihre Spitzenkandidatin Heidi Reichenegg dort eine ja fast schon Popfigur ist, einen Vorsprung. Und die AfD ist ebenfalls sehr stark in den sozialen Netzwerken schon seit längerer Zeit. Insbesondere bei TikTok, sie sagen es. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass den Linken auch geholfen worden ist. Sie haben ein bisschen Glück gehabt, das Thema gegen rechts, mit dem sie mobilisieren konnten, das hat Friedrich Merz ihnen auch ein bisschen mit offeriert im Wahlkampf, indem er eben Abstimmungen gemeinsam mit der AfD dann im Bundestag sehenden Auges in diese gegangen ist. Und damit hat er überhaupt die Linke erst so stark gemacht, die eben dieses Thema dann für sich nutzen konnte und dann entsprechend die Menschen auf den Straßen mobilisieren konnte.
Sarah Wagenknecht hat es mit ihrem Bündnis nicht in den Bundestag geschafft. Oder gibt es daran noch Zweifel? 4,97% sind denkbar knapp. Das ist das vorläufige Ergebnis. Es kann bis zum amtlichen Endergebnis ja noch zu leichten Veränderungen kommen, oder nicht?
Es ist jetzt nicht wahrscheinlich, aber klar, man muss noch mal alles genauer überprüfen. Aber die Bundeswahlleiterin hat dieses vorläufige amtliche Endergebnis bekannt gegeben. Und das ist dann erstmal so, dass wir es als solches nehmen müssen. Und es müsste dann ja noch mal alles genauer korrigiert werden, falls so etwas dann am Ende geschehen sollte.
Und das hätte im Übrigen auch noch andere Konsequenzen dann wieder auf die Regierungsbildung, die Koalitionsbildung. Sarah Wagenknecht scheint es geahnt zu haben, obwohl es um 20 Uhr noch nicht feststand. Oder wie interpretieren Sie die Tatsache, dass sie am Abend als einzige Spitzenkandidatin in der Bonner Runde im Fernsehen fehlte?
Naja, es war sicherlich das Bangen, es war sicherlich auch vielleicht eine Vorahnung. Die Umfragedaten waren ja auch schon vorher nicht sehr positiv für die Partei. Es deutete sich ja schon an, dass man die 5%-Hürde verfehlen würde und das mag dann am Ende ein Grund gewesen sein.
Ja, und die FDP ist raus. Wie fanden Sie die Aussage von Christian Lindner, die Liberalen hätten Deutschland einen Neustart ermöglicht, dafür selbst einen hohen Preis bezahlt, aber es sei trotzdem richtig gewesen?
Die FDP wird sicherlich an dieser Ampelkoalition am Ende in der Nachbetrachtung wenig Gutes finden. Sie hätte vermutlich nie in diese einsteigen dürfen. Wir sahen von Anfang an, seit Februar 2022, dass die FDP in der Wählergunst nach unten gegangen ist und diesen Schwenk nach unten dann nie korrigieren konnte. Ihre Wählerinnen und Wähler waren von dieser Ampelkoalition nie überzeugt. Das war nicht die Konstellation, die die FDP-Wähler vor der Wahl gewünscht hatten. Und auch nach der Wahl konnten sie sich mit dieser nie anfreunden. Und wir sehen ja auch jetzt, dass die FDP-Wählerinnen und Wähler bei der letzten Bundestagswahl dann zu sehr großen Teilen entweder zur CDU oder zur AfD gegangen sind, also nicht zu den Ampelparteien. Das zeigt nochmal deutlich, wie skeptisch die FDP-Wählerinnen und Wähler gegenüber dieser Konstellation waren.
Und die Tatsache, dass die FDP im Grunde genommen die Ampel hat platzen lassen, haben ihr die Wähler das nicht übel genommen?
Ich denke, das war am Ende nicht der entscheidende Grund, sondern überhaupt in diese Konstellation reinzugehen. Wie gesagt, bei ihren Wählerinnen und Wählern war diese Ampelkoalition sehr unbeliebt. Insbesondere in der Wirtschaftspolitik sahen die Wählerinnen und Wähler der FDP nicht, dass eine Politik betrieben wird, die sich ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechend fügt. Und von daher hat die FDP dann auch nie aus Sicht ihrer Wählerinnen und Wählern die entsprechende Kontur in dieser Koalition gewinnen können und hat jetzt am Ende den Preis dafür bezahlen müssen.
Das war Annalise vom Uwe Junhinas, Politikwissenschaftler ob der Universität zu Trier. Professor Jun, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.